Ich möchte euch heute die Geschichte mitbringen von einem Unternehmer. Viele Unternehmer in Deutschland beklagen sich ja so ein bisschen über die schlechten Schulabgänger, sage ich jetzt mal, die manchmal, so sagen sie, so wenig mitbringen, um dann eigentlich in die Ausbildung zu kommen, so wenig Vorbereitung darauf. Anders passiert in Berlin in einer Porsche-Werkstatt. Thomas Lund ist der Name dieses Menschen, dem diese Porsche-Werkstatt in Berlin gehört. Und er meinte als Ausbilder und als Unternehmer, mich hat es gestört, so meinte er, dass Ausbildungsplätze erst gar nicht besetzt werden, nur weil qualifizierte Bewerber dafür gefehlt haben. Nun ja, das Problem ist bekannt. Was hat Thomas Lund gemacht? Thomas Lund, und das finde ich nun wirklich eine ziemlich makabre Idee, aber gleichzeitig ziemlich faszinierend, hat die Agentur für Arbeit in Berlin-Neukölln angerufen. Und wenn ich Berlin-Neukölln sage, dann werden vielleicht hier und da schon welche jucken. Berlin-Neukölln ist ein echter Problembezirk. Hat also dort die Arbeitsagentur in Berlin-Neukölln kontaktiert und meinte, sie solle ihm den schlechtesten Bewerber als Servicemann schicken. Oh, auf die Idee muss ich auch erst mal kommen. Gesagt, getan, die Agentur für Arbeit schickte ihm Veton Loki mit Notendurchschnitt 5 im Hauptschulabschlusszeugnis. Und dazu kommt, dieser Schüler hatte in der 9. Klasse, hört, 56 Fehltage zusätzlich zu verzeichnen. Das heißt, bei den paar Unterrichtstagen, die die Schüler ja haben, nur von Montag bis Freitag, dann die ganzen Ferien noch abzieht und dann auch noch 56 Fehltage. Wie geht diese Geschichte weiter? Thomas Lund gibt diesem jungen Mann die Stelle als Servicemann in seiner Firma. Er macht ihm klar, was er von ihm erwartet. Er erwartet Pünktlichkeit, Ordentlichkeit und Fleiß. Ja, endlich mal wieder die deutschen Tugenden, sage ich da. Er machte ihm klar, dass es nicht leicht werden wird. Nachlässigkeiten würde er nicht zulassen. Die Betreuung des 17-Jährigen übernahm der Chef übrigens höchstpersönlich. Was denkt ihr, wie das ausging? Nach menschlichem Ermessen keine Chance, 56 Fehltage. Ich sag's euch, im Zeugnis eine 5 aus Berlin-Neukölln. Also nicht aus Ebersbach oder aus Büchenbronn, ja? Berlin-Neukölln. Den schlechtesten, den sie hatten, schickt sie dorthin. Ergebnis, der 19-Jährige bestand die Gesellenprüfung als Servicemechaniker und erhielt einen Arbeitsvertrag. Der Unternehmer Thomas Lund, Zitat, ich wollte allen beweisen, dass der Mensch wichtig ist und nicht sein Zeugnis. Der Werkstattbetreiber hat inzwischen Nachahmer gefunden in Berlin. Eine Berliner Bank stellte 10 Azubis ein, die nicht die geforderten Qualifikationen haben, aber in Vorstellungsgesprächen überzeugten. Auch Lund sucht wieder einen neuen Azubi. Einzige Bedingung, ihr werdet erraten, es soll der schlechteste Schulabgänger sein, den die Bundesagentur für Arbeit zu bieten hat. Ist das nicht eine großartige Geschichte? Was ist das Besondere? Was ist das Besondere? Das Besondere ist, der Porsche-Werkstattbesitzer hat einen Menschen erwählt. Unser Thema heute, von Gott erwählt. Ich lese euch dazu einen sehr erstaunlichen Text aus unserer Heiligen Schrift. Wenn du ihn mal drauflegst, bitte. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten. Wir lassen den Text ruhig mal noch kurz drauf und da könnt ihr mal so ein bisschen hin und her spickeln auch. Der erste Abschnitt des Epheserbriefes, Kapitel 1, 3 bis 14. Das sind jetzt die Verse 3 bis 6. 3 bis 14 ist aus mindestens zwei Gründen höchst erstaunlich. Zum einen besteht der ganze lange Abschnitt aus nur einem einzigen Satz. In der Luther-Übersetzung lässt sich das schon gar nicht mehr erkennen. Dort werden aus einem griechischen Satz sechs deutsche Sätze. Die Übertragung der guten Nachricht macht aus diesem einen Satz sogar 16 Sätze. Ihr merkt, was verloren geht, wenn man sozusagen übersetzt oder gar nicht übersetzt, sondern überträgt. Aus einem griechischen so langen Satz 16 Sätze. Dieser erste Briefabschnitt ist im Griechischen ein Ungestüm. Ich sage es euch, ein Ungestüm eines Satzes mit sage und schreibe, ich habe es nachgezählt, 28 Kommas. Etwas Vergleichbares findet man im ganzen Neuen Testament und auch in sämtlicher griechischer Literatur damaliger Zeit nicht. Das scheint zunächst mal ziemlich außergewöhnlich zu sein. Ich komme später nochmal darauf zurück. Das andere Erstaunliche hat mit dem Inhalt nun zu tun. Hier steht, denn in ihm, also in Christus, hat er, also Gott, uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war. So was liest und du denkst, was steht da? Ehe der Welt Grund gelegt war, ist eine geheimnisvolle Formulierung, die mich zum einen ersten Punkt der Predigt führt. Was heißt erwählt? Das Beispiel dieses Werkstattchefs hat uns gezeigt, was es heißt, erwählt zu sein. Er hat diesem Jugendlichen die einzigartige Chance gegeben, in einer, ja nicht einmal eine VW oder Skoda, in einer Porsche-Werkstatt, versteht ihr? Weil die sind wahrscheinlich ganz besonders stolz, Porsche zu sein. Eine Ausbildung zu beginnen. Das Eigentliche ist also nicht das Angebot der Ausbildung. Das Eigentliche ist, dass dieser Chef diesem jungen Menschen eine große Würde und eine große Wichtigkeit vermittelt hat. Und zwar eine, über den wir sagen würden, allein von den Basics, das ist echt, ja, manche würden es vielleicht zu hart sagen, das ist echt ein Versager. Kein Ehrgeiz, nicht arbeitswillig, nicht arbeitsfähig, nicht motiviert. Doch dieser Chef hat seinem Azubi Würde und Wertschätzung verliehen. Stell dir mal für kurz einen Augenblick vor, du wärst der. Er hat ihm gezeigt, ich investiere Vertrauen in dich. Ich glaube an dich. Ich erwähle dich. Liebe Schwestern und Brüder, das ist die Erwählung, dass Gott seine Hand auf uns legt und uns sagt, du gehörst zu mir. Du darfst mich kennen. Ich setze mein Vertrauen in dich. Ich investiere in dich. Ich habe dich gewählt, erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war. Ehe der Welt Grund gelegt war, heißt dann, und liebe Geschwister, wenn ich das jetzt sage, dann halte ich schon ein bisschen den Atem an. Von Anfang an, noch bevor er die Welt erschaffen hat, hat er uns als seine Kinder gewollt. Noch vor dem Urknall hat er vorherbestimmt, wie es kommen soll. Das heißt, sofern wir heute in Christus sind, waren wir es schon immer. Von Anfang an, bevor der Welt Grund gelegt war, noch bevor die Welt in Millionen von Jahren entstanden ist, waren wir schon in Gottes Plan einbezogen. Fasse das, wer das will. So wie Christus von Beginn an beim Vater war, so waren wir es durch ihn. Christus hatte sich damals schon mit uns verbunden. Noch bevor wir fähig waren zu atmen, zu essen, zu denken. Noch bevor sich die männliche Samenzelle meines Vaters und die weibliche Eizelle meiner Mutter verschmelzt haben, hat Gott mich erkannt und zu sich gezogen. Also ich verstehe das nicht. So ein kühner Gedanke ist gar nicht völlig auszuleuchten. Mit dem Glauben geht es mir manches Mal so, wie mit einem Höhlenforscher, der eine fremde Höhle zum ersten Mal betritt Und er leuchtet mit seiner Funzel, mit der Taschenlampe in eine riesige Höhle rein, für einen kurzen Augenblick. Und wisst ihr, wie es dem dabei geht? Eine Riesenentdeckung, eine Riesenentdeckung. Er kann sie aber nicht fassen. Er sieht so ein bisschen eine Lichtstrahl seiner Taschenlampe in dieser neu entdeckten Höhle. So ein Aufleuchten ist dieser Satz, ehe der Weltgrund gelegt war. Ihr müsst zugeben, das ist eine erstaunliche Sache, in die die Erwählten hineingezogen werden. Übrigens, wir hatten das ja auch schon im ersten Petrusbrief, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, Kapitel 1, 20, vor ein paar Wochen, finden wir diesen Gedanken ebenfalls. Da bezieht er sich allerdings, dieser Gedanke, auf Jesus selbst. Ich zitiere, er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Weltgrund gelegt war, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen. Und in der Berufungsgeschichte des Jeremia ist im ersten Kapitel aufgeschrieben, ich erkannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Das Ganze geht noch weiter. Die, die erwählt sind, ehe der Weltgrund gelegt war, werden auch in Zukunft mit Christus verbunden bleiben, bis in Ewigkeit. Das heißt, Christus und die Erlösten sind schon vor aller Zeit miteinander verbunden und sind in der Folge auch nicht mehr voneinander zu trennen. Vormals nicht, heute nicht, niemals nie. Ich fasse es nicht. Ich höre mir das an. Vormals nicht, heute nicht und niemals nie. Was heißt erwählt? Erwählt heißt, Gott greift nach mir, noch bevor ich greifen kann. Wow. Gott ist schon viel länger mit mir beschäftigt, als ich mit ihm. Paul Gerhardt sagt das in seinem berühmten Weihnachtslied, ich stehe an deiner Krippe hier. So, da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, ehe ich dich kannt erkoren. Ehe ich durch deine Hand gemacht, da hat dein Herz schon bedacht, wie du mein wollest werden. Was heißt erwählt? Erwählt heißt, Gott greift nach mir lange, bevor ich greifen kann. Wir kommen zum zweiten Punkt und da möchte ich gerne den Gedanken aufnehmen, dass es, was die Erwählung angeht, es immer wieder zu Missverständnissen gekommen ist im Laufe der Zeit. Ich greife drei Missverständnisse heraus, die diese Thematik Erwählung angehen. Es gibt ein neugieriges Missverständnis, es gibt ein überhebliches Missverständnis und es gibt ein ängstliches Missverständnis. Zunächst das neugierige Missverständnis. Es geht dabei um die Frage, wer, das würde euch ja vielleicht auch interessieren, wer ist erwählt und wer nicht? Die Lehre von der Erwählung Gottes sagt nicht die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Köpfchen. Und sie sagt uns dreimal nicht, dass wir in dieser Frage nach der Erwählung Gottes Gott in die Karten schauen könnten. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Geheimnisse Gottes wissen zu wollen. Gott ist souverän in seinen Entscheidungen. Unsere Aufgabe ist, Gott anzubeten, ihm Recht zu geben, komme, was da wolle. Entscheidet er, dann hat er sich entschieden, wie er sich entschieden hat. Was über uns ist, geht uns nichts an. Neugierde verstehe ich. Wer ist erwählt und wer nicht? Neugierde verstehe ich. Aber wer erwählt ist und wer nicht, ist nicht zu beantworten. Hier ist eine Grenze gezogen, die es zu respektieren gilt. Und jegliche Spekulation darüber ist, ich sage es sehr scharf, ist stumm und zugleich vermessen. Zu viel, so viel zum neugierigen Missverständnis. Ein zweites Missverständnis bei dem Thema der Erwählung ist das überhebliche Missverständnis. Das geht so, schaut her, wie toll ich bin. Das ist noch dümmer als die Neugier. Denn er übersieht ja gerade, dass der Glaube meinerseits gerade kein hartes Stück Arbeit ist. Es übersieht, dass es von meiner Seite her so etwas wie eine Anstrengung zum Glauben, gar eine Entscheidung bräuchte. Nein, von Gott erwählt zu sein, hat gerade nichts mit meinem Dazutun zu tun. Auf die Erwählung gibt es kein Anrecht, auf die Gnade gibt es keinen Anspruch, dass die Gnade Gottes mir gilt. Dafür kann ich ja gar nichts. Wenn die Gnade wirklich Gnade ist, wenn die Erwählung Gottes, freie Erwählung Gottes ist, also unverdient, ohne mein Dazutun, noch ehe ich im Mutterleib, ihr wisst schon, vor Grundlegung der Welt, was ist dann blöd? Stolz zu sein? Elitäres christliches Gehabe? Ist dann ein Faustschlag ins gnädige Angesicht Gottes? Wer glaubt, kann nicht überheblich auf andere herunterschauen. Schau der, wie toll ich bin. Das ist das überhebliche Missverständnis. Und vielleicht spürt ihr mir ab, wie empfindlich an dieser Stelle ich bin. Drittes Missverständnis ist das ängstliche Missverständnis. Es steht dem sozusagen gerade diametral entgegen. Das ängstliche Missverständnis, das hat eben jetzt nicht mit der stolzen und arroganten Weise meines Selbstverständnisses zu tun, sondern vielleicht eher mit einer zitternden und zagenden Frage zu tun. Bin ich erwählt? Martin Luther hat diese Frage ganz tief ins Herz getroffen. Das hat ihn echt gequält. Der ging ganz schön lang schwanger mit dieser Frage. Länger als 9 Monate, ganz bestimmt. Er fragte sich, was ist, wenn Gott mich nicht erwählt, sondern verworfen hat? Es gibt eine ganz heilsame Seite solcher Fragen. Solche letzten Fragen helfen uns, bei uns selbst deutlicher zu sehen. Denn solange es mir, auch in der Frage des Erwählens, mir um mich selbst geht, liege ich falsch. Glaube beschäftigt sich nicht mit der Frage, was habe ich davon? Glaube beschäftigt sich nicht mit der Frage, was nützt das mir? Glaube beschäftigt sich nicht mit der Frage, was bringt es mir? Bin ich erwählt? Glaube ist Schauen auf Jesus. Im Glauben geht es nicht um mein. Und sei es mein eigenes Heil, im Glauben geht es um sein Sein, um sein Willen. Darum kann Luther, der sich so lange mit dieser quälenden Frage beschäftigt hat, ob er erwählt ist, so weit gehen, am Ende so weit gehen, dass er sagt, selbst wenn Gott mich verwerfen sollte, will ich ihm dennoch Recht geben. Seid ihr dabei? Das geht weit. Selbst wenn Gott mich verwerfen sollte, würde ich sagen, Halleluja, Herr, du wirst dich nicht täuschen. Dann wird wohl dein Wille geschehen und nicht mein. Sein, sein. Dem ängstlichen Fragen und Frager rät Luther, Zitat, räume das Mein hinweg. Und sage dafür, stattdessen, Ehre sei dir, o Herr. Und Luther schiebt hinterher, wie elegant, und du wirst selig werden. Nun, nach den Missverständnissen, nach den 3 Missverständnissen des Ängstlichen, zuletzt schauen wir uns noch den 3. Punkt meiner Predigt an. Wie leben wir nach der Erwählung? Wie leben wir nach der Erwählung? Oder man könnte auch sagen, wie leben wir mit nun dieser Erwählung oder wie leben wir in dieser Erwählung? Euch interessiert bestimmt noch ein bisschen mehr davon zu erfahren, was aus dem Jungen in der Berliner Porsche-Werkstatt wurde, nämlich nach seiner Erwählung. Wie lebte der in seiner Erwählung? Er hat sich angestrengt. Ihr werdet es nicht glauben, er hat an keinem einzigen Tag gefehlt. Und das, obwohl die Fehltage in der Schule schon fast zu seiner zweiten Natur, zu seiner Identität geworden war. Er hat mitbekommen, dass eine einmalige Chance auf seinem Leben liegt. Er hatte tief in sich inhaliert, dass ihm da etwas zugetraut wird. Er hat in seinem Herzen zutiefst bemerkt, dass dieser Porsche-Chef ihn würdigt und ihn ehrt, ihn erwählt hat. Und am Ende haben es die beiden geschafft. Veton Loki hat seine Gesellenprüfung abgelegt, der Chef hat ihn übernommen. Festanstellung, sage ich euch. Wie der Chef sagte, habe er einen, der auf dem besten Weg zum Sozialleistungsempfänger war, zu einem gemacht, der selbst für die Sozialleistungen zahlt. Und rückblickend auf die Zeit sagte der Jugendliche, und ich stelle mir das vor, bestimmt mit einer gehörigen Portion Stolz in der Stimme: Ich habe in diesen zwei Jahren nicht einen Tag gefehlt, sagte er, und mein Bestes gegeben. Wow. Übrigens, mit dem nächsten Azubi, Alexander sein Name, will Lund, ihr erinnert euch, der Meister dieser Forscherwerkstatt, den ewigen Skeptikern beweisen, dass Veton Loki kein Glückstreffer war, und Alexander steht schon auf der Matte. Wie leben wir nach unserer Erwählung? Leute, etwa so: Ich habe in diesen 2 Jahren nicht an einem Sonntag gefehlt. Und ich habe mein Bestes gegeben. Naja, ein bisschen Schmunzeln ist dabei. Wobei es schon schöner ist, wenn ihr da seid, als wenn ihr nicht da seid. Die Richtung stimmt auf jeden Fall. Mit etwas anderen Worten steht es im Bibeltext. Es steht dort, müsste dort stehen, dass wir heilig und untadelig vor ihm sind. So. Und dass wir zum Lob seiner herrlichen Gnade leben sollen. Habt ihr das? Also, dass wir heilig und untadelig nach unserer Erwählung vor ihm und wir zum Lob seiner herrlichen Gnade leben sollen. Also, es ist nicht weniger, wie ich war jeden Sonntag da und ich habe mein Bestes gegeben. Ich lande und komme nochmals auf den Anfang zurück. Dass der erste Abschnitt des Epheserbriefes aus nur einem, ihr erinnert euch, aus einem gewaltigen Ungestüm eines Satzes besteht, ist keine Formalie und nach meiner Auffassung auch kein Zufall. Hier macht ein Schriftsteller, der ist ja nicht blöd, so ein langer Satz, der entsteht ja nicht zufällig. Hier macht ein Schriftsteller 28 Kommas. Nicht, um uns das Lesen und Verstehen schwerer zu machen, das wohl auch, so viel zur einfachen Sprache, sondern, das ist sein Anliegen, sondern um ein langes und anhaltendes Lob der herrlichen Gnade Gottes anzustimmen. Er macht 28 Kommas, um die große Höhle des Glaubens auszuleuchten. Er macht 28 Kommas, um den einen Gott ins Rampenlicht seiner Aufmerksamkeit zu stellen. Das ist eine, erlaubt mir das, schriftstellerische Meisterleistung. Nun, ich nehme mal an, wir sind keine Schriftsteller. Wir sind Rentner, Unternehmer, Schüler, Azubis, Angestellte, Hausfrauen, Väter, Mütter, Omas, Opas, Singles, Witwer. Wir sind Hilfesuchende, wir sind Bedürftige, kannst du das gelten lassen, wir sind Bedürftige, wir sind, darf ich nochmal Martin Luther zitieren, der am Ende seines Lebens gesagt hat, wir sind arme Bettler. Ja, das ist wahr. Und wir sind Erwählte. Halleluja. Eines noch, ganz zum Schluss. Eines noch würde mich von dem Berliner Azubi interessieren, wovon ich in dem Zeitungsartikel nichts lesen konnte. Was dachte der über seinen Chef? Könnt ihr es euch denken? Was denkt ihr über euren Chef?